Radio Salü, die Martina Straten Show.
Ja, ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Das wird eine schöne halbe Stunde, das kann ich euch versprechen, also eine gute halbe Stunde in diesem Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe einen wundervollen Gast. Und ich freue mich so mega, dass das geklappt hat, weil es ist nicht ganz so leicht, sie zurück ans Telefon zu bekommen. Aber es ist eine so fantastische Frau. Es ist Maike Maja Nowak. Die ist, sie sagt von sich selber, sie ist Botschafterin zwischen Mensch und Hund. Und sie hat ein neues Buch geschrieben und darüber sprechen wir. Und mit Maike zu Maja Nowak zu telefonieren, das kann unendlich werden, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit dir spreche, weil es sind so schöne Gespräche und das ist eine so tiefe Frau, eine Frau, die so viel zu sagen hat und die vor allen Dingen auch nonverbal viel zu sagen hat, finde ich. Also man fühlt sie. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt für euch doof anhört, aber ich finde, also ich zumindest kann sie fühlen. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Ich denke, das wird euch auch so gehen, wenn ihr das hört, dieses Interview, was ich heute mit ihr führe. Wunderschönes Thema. Geht's um Traumaheilung und wie Hunde uns dabei helfen können. Das ist der Gast der Woche. Ich habe Post von Martina, die beschäftigt sich mit etwas, was mich diese Woche sehr beschäftigt hat. Es gibt ein Buch, das ich euch vorstellen möchte. Dieses Buch ist wunderschön. Und nicht nur von innen, sondern auch von außen. Leute, ich habe selten ein Buch in der Hand gehabt, was so schön ist. Das hat mich ganz berührt. Das sieht aus wie ein Porzellanservi. Hat auch was mit Porzellan zu tun. Was genau, das gibt's gleich. Mein Freund Arne Waag ist dabei. Mal gucken, was der so zu erzählen hat diese Woche. Und natürlich vieles aus der Welt der Promi-Stars und Sternchen. Ich habe einen Fernsehtipp für euch und natürlich den Spruch der Woche. Zuerst mal aber beschäftigen wir uns jetzt mit der Post von Martina. Liebe Bademantel-Challenge. Dieser Tage stand ich in meinem Dorfladen im Bademantel und ließ ein Foto von mir machen. Das Gefühl war ganz merkwürdig. Ich habe mich etwas unwohl dabei gefühlt, weil ich überlegt habe, was die anderen Kunden wohl von mir denken könnten. Und dann bemerkte ich, dass das wohl genau das Gefühl sein muss, wenn demenzkranke Menschen an einem Ort stehen, von dem sie nicht wissen, ob das der richtige Platz zur richtigen Zeit ist. Wenn sie nicht wissen, was sie eigentlich dort wollten, wenn sie glauben, an einer ganz anderen Stelle zu sein, wenn der Nebel und die Verwirrung in ihrem Kopf sie völlig verunsichert und wenn die Blicke der anderen ihnen sagen, dass irgendetwas mit ihnen nicht stimmt. Und genau für diese Menschen stand ich da, im Bademantel, im Dorfladen, um 12.30 Uhr am Dienstag. Ich habe mich an dir, der Bademantel-Challenge, beteiligt, um auf die 1,8 Millionen Menschen aufmerksam zu machen, die unter einer demenziellen Erkrankung leiden. Aufgerufen hat dazu die DZNE. Da erforscht man neurodegenerative Krankheiten. Der Bademantel ist ein Symbol für Sichtbarkeit, für Solidarität und für Spenden zur Forschung. Ich finde das so großartig. Meine Mutter hatte Demenz und wir haben in ihren letzten Jahren hart gegen diese Erkrankung gekämpft. Aber egal, was man tut, es lässt sich nicht aufhalten und man steht hilflos daneben und sieht zu, wie der Mensch, den man so liebt, sich immer mehr verändert und immer weiter wegrückt. Das ist furchtbar und grausam und deshalb bist du, liebe Bademantel-Challenge, so toll. Es machen schon ganz viele bei dir mit, viele bekannte Leute, aber auch Nicht-Promis, denn dabei sein soll jeder. Einfach ein Foto machen im Bademantel an einem ungewöhnlichen Ort, auf Facebook oder auf Instagram hochladen oder eben auf beiden und drei andere Leute nominieren, die dasselbe tun sollen. Ich hoffe, dass du eine große, weitreichende Challenge wirst und ich bin gerne dabei. Zu meiner Mutter habe ich immer gesagt, dein Kopf mag zwar etwas vergessen, aber dein Herz weiß noch alles. Danke, Bademantel-Challenge. Für dich und liebste Grüße, deine Martina. Jetzt ganz im Ernst, ne? Demenz ist wirklich ein Thema, was mich seit der Krankheit meiner Mutter schwer beschäftigt. Und wenn man sich mit so Dingen auseinandersetzt, dann ist ja der Fokus auch so ein bisschen darauf. Und mir fällt dabei immer wieder auf, wie viele Menschen an demenziellen Erkrankungen quasi leiden. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie schlimm diese Krankheit für alle Beteiligten ist. Also für die, die erkranken, wenn ich meine Mutter noch vor mir sehe, die vor mir steht und sagt, nein, ich habe den Schlüssel nicht. Du musst den weggelegt haben. Ich habe den wirklich nicht. Und wir fanden ihn dann 2 Tage später in einer Kaffeekanne, die sie auf dem Sofatisch als Zierde stehen hatte. Das ist für die Leute, die es betrifft, schlimm, aber auch eben für die Angehörigen. Und ich finde, da muss man hinsehen und da muss man was machen. Also man darf dieses Thema nicht so ausklammern. Das ist eine Krankheit, die viele betrifft und komischerweise werden es auch immer mehr Leute, die an Demenz erkranken. Warum das so ist, weiß kein Mensch so richtig genau. Wahrscheinlich, weil wir alle älter werden als früher und uns damit dann eben diese Krankheit erwischt, so erkläre ich es mir. Aber es gibt noch ganz andere Ansätze der Erklärungen, auch spirituelle Ansätze oder auch die Tatsache, dass viele Leute sagen, dass Demenz eine Krankheit ist, die vor allen Dingen die Generation betrifft, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und die ganz viel mit dem Vergessen zu tun hatten, dass man die eben viel vergessen sollten und die das auch wirklich weit, weit verdrängt haben und deshalb eben diese Krankheit auch tragen quasi, die dann das dann im Alter eben hervorbricht und man sich dann an gar nichts mehr erinnern will. Ich weiß das nicht. Ich glaube ja immer so viel von beidem. Also auf der einen Seite eben die wissenschaftliche, medizinische Erklärung, auf der anderen Seite, finde ich, darf man solche Ansätze nicht so weit wegschieben. Ja, ganz ernstes Thema. Das Buch der Woche ist nicht ganz so ernst, aber ziemlich gruselig und ziemlich spannend und ich stell's euch jetzt gerne vor. Also ganz ehrlich, ich habe selten ein Buch in der Hand gehabt, was so schön ist. Also es ist einfach von außen so unfassbar schön. Die Seiten sind mit bedruckt quasi, also der Schnitt des Buches hat ein wundervolles Muster, ein Porzellanmuster. Und das sieht so schön aus, dass ich das Buch, als es zu mir kam, erstmal quasi mitten auf meinen Esstisch gelegt habe und 2 Tage lang immer wieder angesehen habe, bevor ich es überhaupt gelesen habe. Ich hatte sogar ein bisschen Angst, dass diese schönen Seiten kaputt gehen. Also hört ihr? Das ist aber, die sind sehr gut verarbeitet, von daher geht da nichts kaputt. Es heißt, jetzt kommen wir mal zum Inhalt, Das Porzellanhaus von Laura Purcell und ist beim Festa Verlag erschienen. Das ist ein viktorianischer Thriller und es ist ein Buch, was ich wirklich gerne gelesen habe. Es ist spannend, es ist tief, es geht ans Herz. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was zum Inhalt. Die Schwindsucht hat Dr. Pinecroft mehrere Kinder und seine Frau geraubt. Nur seine Tochter Louise ist ihm geblieben. Und erfüllt von Trauer zieht er dann mit ihr in ein weitläufiges Anwesen am Meer, das einsam über den Klippen von Cornwall steht. Aber Dr. Pinecroft hat Pläne. Überzeugt, dass eine Heilung möglich ist, lässt der Arzt einige an Schwindsucht leidende Gefangene in die Höhlen unter Morforin ausbringen. Was dort geschieht, hat Folgen, die über Jahrzehnte hinweg nachhallen. 40 Jahre später trifft Hester Y ein, um die inzwischen teilweise gelähmte und stumme Miss Louise zu pflegen. Aber in ihrem neuen Zuhause lauert das Unheil. Natürlich gibt's auch die ersten Sätze. Die Liebe ist fragil, sagte meine Mutter einmal. Sie kann zerbrechen. Für manche Menschen mag das wahr sein, aber nicht für mich. Meine Liebe ist etwas, das Besitz ergreift. Eine Ranke, von der ich mich nicht befreien kann und die mich hinunter in die Tiefe zieht. Sie schleppt mich bis nach Cornwall in eine Grafschaft, in die ich nie zuvor einen Fuß gesetzt habe. Hätte ich diesen kalten Nebel gespürt, hätte ich es mir vielleicht noch einmal überlegt, ob ich mich auf die Anzeige als Krankenschwester und Kammerzofe hinbewerben soll. Also wenn ihr mich fragt, das ist mehr als ein Thriller. Das ist zwar sehr düster und geheimnisvoll, was da im Porzellanhaus passiert, aber es ist auch ein historisches Buch irgendwie. Es ist ein Buch über Geheimnisse, es ist ein Buch über diese Zeit damals, wo Tuberkulose eben ein großes Thema war und wo man vielleicht sogar noch an die eine oder andere Fee geglaubt hat. Ein Buch auf jeden Fall zum Abtauchen. Und ich kann es euch echt nur empfehlen. Es hinterlässt so eine Art Gänsehaut, die kalt ist. wenn ich das mal so sagen darf. Also etwas, das einen tief berührt und das noch lange in einem nachhalt. Darum ist es wirklich fantastisch. Laura Purcell, Das Porzellanhaus, ein viktorianischer Thriller. Ich habe es wahnsinnig gerne gelesen und ich gucke es immer noch wahnsinnig gerne an. Im Vesta Verlag erschienen, gibt es als gebundenes Buch und als E-Book, wobei ich euch in diesem Fall die gebundene Ausgabe echt ans Herz lege. Es ist ein schönes Buch in jeder Hinsicht. Mein Freund Arne Waag hatte hoffentlich auch eine schöne Woche. Der ist ja frisch aus dem Urlaub zurück und wir gucken mal, was da so los war in dieser Woche bei ihm und bei mir. Hello again. Was ist?
Ich bin komplett wieder erholt, komme wieder aus dem Urlaub zurück. Ich war ja letzte Woche noch in Dänemark.
Ja, und?
Hab da die große Hitze mitgemacht. War es bei euch auch so heiß?
Ja, aber angenehm eigentlich.
Bei uns war es ganz schön heiß und in Dänemark noch mal heißer. Und wir hatten ja nur so ein unisoliertes Haus, so ein Holzhaus. Und da war es so heiß drin, da habe ich gar nicht geschlafen.
Und jetzt schläfst du im Stehen, oder wie?
Und jetzt könnte ich die ganze Zeit schlafen eigentlich. Jetzt habe ich mich gestern zum Beispiel mal schön so am Tag ins Bett gekuschelt. Das war vielleicht toll.
Du hast es vielleicht gut, dich am Tag ins Bett zu kuscheln. Ich weiß gar nicht, zu Studentenzeiten das letzte Mal gemacht. Echt.
Aber das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, das war gestern eigentlich. Ja, das war eigentlich letzte Woche. Gefühlt war es gestern. Ja. Nee, also bei uns ist auch Schlafmangelware gerade. Unsere Tochter geht jetzt auf die höhere Schule. Das heißt, der Schulweg ist länger. Das heißt, wir stehen eine Stunde eher auf. Und mein Mann, also Herr Straten, kommt abends nach Hause, guckt mich an. Und ich sehe schon an den Augen, wenn er das Abendessen noch überlebt, habe ich Glück.
Ach so, ja, das mit dem überlebt habe ich noch gehört. Ansonsten hätte ich gesagt, er möchte ganz schnell ins Bett und das könnte auch doppeldeutig gesagt werden.
Er ist dann noch mit uns zusammen, dass da auch der Kopf nicht auf den Teller schlägt, ist wirklich alles. Und dann sitzen wir auf dem Sofa und dann dauert es genau 3 bis 5 Minuten. Und dann hörst du so, wie er so, weißt du, wenn die immer so hochschrecken, die Menschen, wenn sie einschlafen, die merken so im Sitzen, klack, kill, schlägt der Kopf wieder nach hinten. Und dann sag ich immer, du kannst schon ruhig schon ins Bett gehen. Nee, es ist ja erst 9:30. Ja, genau, es ist 9:30. Und der schläft. Der ist gestern 8:30 weggeknackt auf dem Sofa. Ich habe ihn mal schlafen lassen. Aber es ist schon hart, oder?
Und dann kuschelst du dich da nicht ran?
Auf unserem Sofa, Herr Straten und ich gemeinsam, schwierig.
Warum?
Es ist halt nicht so breit, das Sofa. Aber Herr Straten ist halt sehr breit.
Was denn? Das gibt doch überhaupt nicht. Ich kenne doch Herrn Straten.
Deswegen ist das zu zweit immer recht schwer auf dem Sofa.
Also ich habe deinen Mann als sehr sportlich in Erinnerung.
Das kannst du mal vergessen. Wann hast du den das letzte Mal gesehen?
Ja, in seiner sportlichen Zeit.
Ja, das war auch gefühlt gestern. Aber Fakt ist, würde ich auch nie mehr machen. Weißt du, so ein Sofa, was eigentlich so ein Sitzsofa ist.
Ja. Ach, guck mal, da könnten wir auch schon das nächste Thema. Wir suchen jetzt ein neues Sofa und ich möchte gerne so eins, wo man eigentlich nur noch drauf liegt.
Also so ein Riesenteil.
So ein Riesenteil.
Ja, aber das finde ich auch unpraktisch. Wenn du dann sitzt, dann ist es total unbequem.
Nee, willst du ja nicht. Du willst ja nur drauf liegen.
Ja, aber wenn ich vorbeikomme, möchtest du dann mit mir auf dem Sofa liegen?
Dafür haben wir einen Esstisch.
Auf dem Esstisch möchtest du mit mir liegen. Ach so, gut. Das klären wir.
Das trifft hier ab.
Das klären wir nächste Woche.
Oh Gott. Hoffentlich hat das nicht der sportliche Herr Straf.
Schöne Woche. Da war einiges los in der Welt der Stars und Sternchen. Am lustigsten fand ich die Geschichte, dass der King des Horrors, Stephen King, diese Woche den Popstar Lou Bega gelobt hat, weil dessen Hit Mambo No. 5 damals bei Stephen King hoch und runter lief. Und das ging so weit, dass Stephen Kings Frau gesagt hat, ey, ich habe keinen Bock mehr, wenn du jetzt das Lied noch einmal hörst, lasse ich mich scheiden. Kein Witz. Und der Meister des Horrors sagte tatsächlich, das ist eine so gute Laune-Melodie. Ich liebe diesen Song. Gut, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass dieser Song erschienen ist, aber ich fand die Geschichte trotzdem sehr süß. Was sonst so los war, das hören wir jetzt. Peter Maffay soll angeblich heimlich geheiratet haben. Das war diese Woche eine große Schlagzeile bei vielen bekannten Zeitungen. Und zwar soll er seine Henrike schon vor Monaten, wenn nicht sogar schon Jahren geheiratet haben, heimlich, und sagt anscheinend jetzt, wir sind längst schon ein verliebtes, glückliches Ehepaar. Die beiden haben sich vor 8 Jahren kennengelernt und zwar auf der Bühne. Er hat So bist du gesungen und sie im Publikum entdeckt und hat sie hoch auf die Bühne geholt, um diesen Song für sie zu singen. Er kannte sie damals noch nicht. Und später haben die sich noch irgendwo anders wieder getroffen und es hat Bang gemacht. Sie haben sich stundenlang unterhalten und seitdem sind sie zusammen. Und im November 2018 kam ihr Wunschkind Anouk zur Welt. Und die, sagt Peter Maffay, ist so wie Henrike eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter. Und sein größtes Glück ist, morgens mit der Kleinen zu frühstücken. Also eine große Liebesgeschichte in dieser Woche von Peter Maffay, die mich echt berührt hat. Desiree Nick hat ja aus dem Nähkästchen erzählt. Die Kabarettistin hat diese Woche gesagt, dass sie 11 Jahre lang keinen Sex mehr hatte. 11 Jahre lang. Und dann explodierte quasi die Promi-Welt. Also nicht nur die, sondern alle Zeitungen haben da mitgemischt und plötzlich kamen Leute aus der, wie Kasper aus der Kiste, die ihr Avancen gemacht haben und gesagt haben, hey komm, 11 Jahre, das kannst du sofort mit mir beenden. Das war dann schon so ein bisschen fies, aber ich fand das unglaublich mutig von Desiree Nick, dass sie das so in den Raum geworfen hat. 11 Jahre keinen Sex. Ja, musste auch erstmal bringen. Iris Klein ist ganz groß in New York rausgekommen. Die Mutter von Daniela Katzenberger ist auf der Fashion Week über den Laufsteg gestöckelt und zwar für eine Modefirma. Die deutsche Designerin Pia Bolte hat sie für ihre Show gebucht und die Iris hat das ganz cool gemacht. Die hatte coole Klamotten an, die ist wie ein echtes Model da über den Laufsteg gelaufen und natürlich ihre Erzfeindin, die neue Freundin von ihrem Ex-Mann Peter Klein, die Yvonne Wölke hat dann gleich geätzt, ach ja, aber haha, heutzutage kann ja jeder auf der Fashion Week modeln und diese Designerin war jetzt auch mal bitteschön nicht Jean-Paul Gaultier, für den Iris Klein gelaufen ist, also lassen wir das mal alles auf dem Teppich. Wahrscheinlich war das eine Sache von einem Fernsehsender organisiert. Es ist schon fies, wie Frauen sein können, ne? Möchte ich nur an dieser Stelle mal bemerken. Auch wenn ich selber eine bin, aber so fies bin ich nicht. Nee, ehrlich, jetzt bin ich wirklich nicht. Ich bin zum Beispiel auch jemand, dem Neid ein völlig fremdes Wort ist. Ich bin nie neidisch auf andere Leute. Ich sag dann mal, boah, ich bin neidisch. Aber neidisch ist irgendwie sowas Negatives. Ich fühle mich angespornt, wenn andere etwas Tolles machen, etwas Tolles haben. Eben das zu tun, dass ich das auch erreichen kann, wenn ich das gerne möchte. Aber Neid ist irgendwie, klingt schon so fies, Neid. Also ist so, bäh. Wisst ihr, was ich meine? Es hört sich schon gelb an, finde ich. Man sagt ja immer, Neid ist gelb, also alles neidisch sein ist gelb. Und ich finde, das passt. Also so grell, weißt du, so fies. Nee, bin ich nicht. Deshalb kann ich euch jetzt ganz entspannt und ohne Neid in der Stimme einen Film ankündigen, den ich gerne sehen möchte diese Woche und den ihr auch gucken solltet. Der Film der Woche kommt am Mittwoch im 1. und heißt Flunkyball. Und da geht's um Franz, der ist ein Late Boomer. Der 17-Jährige hat keinen Freundeskreis und von einer Freundin ganz zu schweigen. Das findet seine ältere Schwester Millie schräg und seine Mutter Caro besorgniserregend. Die Nachbarn sticheln, nur Vater Martin bleibt ganz entspannt. Als die Oma mit Demenz ins Krankenhaus muss, lernt Franz in der Klinik die Kohle Zoe kennen. Das schräge, selbstbewusste Mädchen wickelt Franz ganz leicht um den Finger und die Familie staunt nicht schlecht, als Franz daheim mit ihr auftaucht, um sie bei sich übernachten zu lassen. Auch Millie, Caro und Martin sind ganz angetan von Zoe, deren manipulative Art ziemlich charmant rüberkommt. Doch nach einer heißen Disco-Nacht mit Millie und Franz ist Zoe plötzlich verschwunden. Die Suche nach ihr konfrontiert die ganze Familie mit einer Überraschung. Das ist ein ganz origineller Film. Es ist ein sehr vielschichtiger Film, so psychisch vielschichtig, würde ich sagen. Ein sehr, sehr tolles Drehbuch, tolle Schauspieler. Ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Flunkyball kommt am Mittwoch um 7:45 im 1. Und dann natürlich in der ARD-Mediathek. Die wunderbare Maike Maja Nowak ist mein Gast heute. Sie ist bekannt als Fachfrau für Mensch-Hund-Kommunikation, Heilpraktikerin für Physiotherapie, Tiertherapeutin, Bestseller-Autorin. Sie hat tolle Bücher wie Vanya und die wilden Hunde geschrieben und man kennt sie als die Hundeflüsterin im ZDF. Herzlich willkommen, liebe Maike Maja Nowak in der Martina Stratenshow.
Ja, ganz lieben Dank, Martina. Ich freue mich.
Da durfte ich jetzt eine ganze Menge aufzählen. Das war noch nicht mal alles. Du bist auch noch Seminarleiterin, Referentin, Trauma-Expertin. Von all diesen Ausbildungen und Berufen, gibt es da etwas, was dir am liebsten ist oder mischt sich das alles zu dir?
Ja, genau. Das alles sind Puzzleteile zu einem Ganzen.
Und diese Reise dahin war bestimmt eine ganz spannende Reise, weil du warst ja nicht, also es kam ja immer wieder eins noch dazu, was auf dem anderen aufgebaut hat. So stelle ich es mir zumindest vor, wenn ich das so lese.
Genau, ich bin immer dieser inneren Stimme gefolgt, mir den nächsten Schritt gesagt hat, auch wenn mein Verstand öfter mal sagte, was soll das denn jetzt?
War das mit deiner inneren Stimme immer schon so laut? Also schon als Kind?
Ja, von Kind an. Das hat auch öfter für Reibungen gesorgt, weil meine Eltern eher mit dem Verstand die Dinge, empfunden kann man ja nicht mehr sagen, durchdacht haben. Und als Kind kann man ja noch nicht selbst Entscheidungen treffen. Und ich musste also ganz oft gegen diese innere Stimme dann etwas tun und habe mir das dann als junger Mensch zurückerobert. Wenngleich ich da auch schon sehr im Verstand war, weil man eben halt so erzogen wird, vernünftig zu werden.
Du sagst, auf deinem Weg, auf deinem beruflichen und auch auf deinem privaten Weg, haben dich Tausende von Hunden unterstützt. Was haben die für dich getan und was tun die heute noch?
Die haben mich genau darin unterstützt, dieser inneren Stimme zu vertrauen und diesen Antennen, die wir noch haben, außer unseren Sinnesorganen. Denn die kommunizieren ja nicht mit Worten. Und da ich mit Hunden auch nicht mit Worten kommuniziere, sondern eben mit diesen Antennen, konnte ich mir das zurückerobern. Weil die Hunde reagieren nicht höflich, sondern sie reagieren halt einfach.
Glaubst du, dass wir uns da manchmal im Weg stehen als Menschen, weil wir so verkopft an die Sachen rangehen und die Hunde uns eigentlich zeigen, wie man es richtig machen sollte?
Absolut. Das zeigt halt jedes Tier. Nur haben die das Glück, dass sie sich nicht mit so einem Verstand rumplagen müssen.
Ganz genau.
Ich glaube, das ist so ein Entwicklungsschritt, der irgendwie geplant ist, dass wir unseren Verstand üben und dann ihn wieder durchdringen mit einem Bewusstsein, was sehr weit über den Verstand hinausgeht.
Maja, sag mir, was bedeuten Hunde für dich? Kannst du das zusammenfassen oder sagst du, das ist zu viel, das kann ich dir nicht in einem Satz sagen oder in zehn?
Ja, ich versuche es kurz, obwohl es natürlich nicht alles enthalten sein kann. Hunde sind für mich evolutionäre Therapeuten, weil sie einfach nach ganz einfachen Gesetzen, die angelegt sind, Artgenossen helfen und auch uns helfen, wieder zu einem natürlichen Wesenskern zurückzufinden, der noch ganz unbeschadet ist.
Wenn ich mir angucke, wie wir mit Hunden umgehen, wir machen ihnen Angst, wir versuchen sie zu beherrschen, wir dominieren sie, wir begegnen ihnen mit körperlicher Gewalt. Was macht das mit dir, wenn du das, wenn du das wahrnimmst?
Ich verstehe das, weil ich mich ja sehr tief mit den Menschen auseinandergesetzt habe, auch mit meiner eigenen Entwicklung und die versuchen halt in unserer Begrenztheit, die ja im Verstand liegt, versuchen wir alles zu kontrollieren. Und alles, was wir nicht kontrollieren können, macht uns Angst. Die Hunde haben diese Art des Umgangs nicht, sondern gehen instinktiv und intuitiv miteinander um. Und wenn wir als Menschen dahin wieder gehen, das ist der Weg, den ich gewählt habe, dann bereichern wir uns ungemein, weil wir viel weniger Angst haben.
Der Titel deines neuen Buches ist Der Hund als Spiegel des Menschen. Was sehen wir in diesem Spiegel jenseits der Kontrolle und der Angst?
Also der Hund reagiert immer ziemlich genau auf drei Möglichkeiten in uns. Zum einen wenn wir mit einem Anteil in uns reagieren in einer Situation, der vollkommen überwältigt und überfordert ist, dann versuchen Hunde uns fast immer zu schützen und zeigen Verhaltensweisen, die gar nichts mit ihnen zu tun haben, sondern einfach mit ihrer Loyalität, die sie uns gegenüber haben. Wenn sie uns in Frage stellen und bestimmte Dinge verweigern, dann verwehren sie sich häufig gegen diese funktionale Bewältigerrolle, die wir im Alltag so einnehmen, die einfach alles kontrollieren will und Dinge weghaben will, die überfordernd sind. Mhm. Und interessanterweise, sobald man wieder verbunden ist mit seinem Kern, mit seinem Wesen, machen Hunde kooperativ eigentlich alles mit, was man möchte. Man braucht ihnen kaum irgendetwas beibringen, denn Hunde sind zutiefst bestrebt, mit ihrer Truppe zusammenzuarbeiten. Das liegt in ihrer Natur.
Ja, das hast du toll gesagt, mit ihrer Truppe zusammenzuarbeiten, hast du recht. Mein Gast in dieser Woche ist die Bestseller-Autorin und Hundebotschafterin, also Botschafterin von Hund zu Mensch, Maike Maja Nowak. Sie hat ein neues Buch geschrieben und ich habe mich sehr gefreut, wieder eins von ihr in der Hand zu halten. Das heißt, der Hund als Spiegel des Menschen. Maja, erzähl mal, worum geht's da?
Es geht grob gesagt darum, wie wir Menschen, die ja alle in so ein gesellschaftliches Trauma hineingerast sind, weil wir seit Generationen Trauma immer weiterreichen. Und jetzt ist so eine Zeit gekommen, das merkt man ringsherum, dieses Thema wird immer präsenter und wir sind jetzt offenbar dran, das zu begreifen und langsam zu integrieren und aufzulösen. Und dabei können uns natürlich die Wesen am besten helfen, die nicht so traumatisiert sind wie wir.
In deinem Buch gibt's viele Beispiele von Menschen, die ja mit deiner Hilfe und mit der Hilfe der Hunde sich verändern konnten. Da ist zum Beispiel das Beispiel von Carla, das ist mir sehr geläufig. Kannst du uns von Carla erzählen?
Ja, Carla ist eine Frau, die bei einer Mutter groß geworden ist, die eine schwere narzisstische Störung hatte und Carla ohne jegliche Empathie behandelt hatte. Und für dieses Kind Carla war es irgendwann notwendig gewesen, auch selber ihre Gefühle abzuspalten, um nicht die ganze Zeit mit diesem Schmerz konfrontiert zu sein. Und nun erwachsen geworden, hat sie einen Hund, den Pedro, der sehr lebendig ist. Und Carla hat sich angewöhnt, ihr Beschützer im Alltag, ich nenne diesen Bewältiger so, hat sich eine Strategie angewöhnt, alle anderen Menschen für doof zu erklären. Einfach aus dem Grund, damit ihr selber das nicht passiert. Und hat immer so einen inneren Abstand zu Menschen gewonnen. Der Pedro in seiner Lebenslust lenkt immer wieder wie so ein Spot auf sie, weil er eben sich anderen Hunden nähert, damit auch anderen Hundehaltern. Und das bringt die Carla in Konflikte. Sie muss sich jetzt also beginnen, mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Und das ist immer dieselbe Abfolge, die ich erlebt habe im Laufe der vielen Jahre, dass Menschen über ihren Hund, aber auch natürlich über ein kleines Kind, geht's genauso, sichtbar werden in Dingen, die sie gerne vermeiden sonst. Sie kommen aus ihrer Komfortzone heraus und das ist die Chance, weil sich da Dinge zeigen, die noch nicht gelöst sind.
Ganz zu Anfang in deinem Buch, das ja auch sich mit Traumata beschäftigt, gibt es eine Szene, in der du erzählst, wie du in einer Situation warst, wo deine Hunde dir ganz extrem geholfen haben. Kannst du uns das mal erzählen?
Also das war eine Gewitternacht in Russland. Da hatte ich ja ein 10-köpfiges Rudel, mit dem ich gelebt habe. Habe eigentlich denen beistehen wollen, weil sie solche Angst hatten bei diesem Gewitter. Und dann passierte ein Moment. Ich lag auf dem Boden, damit ich mehr Fläche bieten kann für die Hunde. Die lagen auf mir und an mir. Und dann kam so ein Moment, wo ich auf einmal eine Panikattacke bekam, wie man das nennt, keine Luft mehr bekam und wirklich gedacht habe, jetzt sterbe ich. Da habe ich zum ersten Mal das Prinzip der Traumaheilung verstanden, ohne das mit dem Verstand zu verstehen. Ich habe es einfach erlebt. Und das Prinzip ist, in mir wurde ein altes Trauma ausgelöst, nämlich zu viel körperliche Nähe durch eigene Erfahrungen in der Kindheit. Die Hunde haben geschafft, durch ihre Echtheit, durch ihre Kraft, in der sie ja geblieben sind in dem Moment, mich dadurch hindurchzuführen. Und das ist das Prinzip von Traumaheilung, dass eine Situation aus der Vergangenheit, die abgespalten ist, getriggert wird, in die Gegenwart kommt, aber der Mensch erlebt sie wie in der Vergangenheit, dass das in die Gegenwart gerettet wird. Und das geht nur, wenn jemand diese Kraft hat, das zu halten, sagt man in der Therapie. Und das haben die Hunde gemacht mit einer ganz einfachen Sache. Sie sind sie selbst geblieben und nicht abgeglitten in irgendetwas mit Ziel behaftet, irgendein Wollen, sondern sie waren einfach da und haben mir, das ist ein so schönes Wort, Beistand geleistet.
Ich konnte mir, als ich es gelesen habe, die Situation wirklich gut vorstellen. Und du hast auch gesagt, du hast einen Moment lang überlegt, ob du aufspringen möchtest, aber du bist den Hunden zuliebe liegen geblieben. Im Prinzip bist du aber eigentlich dir zuliebe liegen geblieben, weil so konntest du quasi gefangen und gehalten werden von den Hunden, ne?
Richtig, ja, das ist ganz oft bei uns so im Leben, dass die Notsituation die Erlösung bringt, weil man freiwillig sich niemals in so eine Angst begeben würde. Ja. Also es braucht fast immer diese, ich sag dazu mal, Druckkammer der Angst und dann schleudert einen da irgendwie raus und solange man da noch nicht drin ist, bleibt man in seinen Komfortzonen, das ist was ganz Natürliches, dass Menschen sich wohlfühlen wollen und keine Angst haben wollen.
Ich durfte dein Buch ja schon vor Erscheinungstermin in der Hand haben und lesen. Da gibt's jede Menge Unterstützung, die man sich noch dazu holen kann. Heilwerkzeuge, Filme, eine Spotify-Playlist. Was hat's damit auf sich?
Ja, mir war ganz wichtig, dass wenn man dieses Buch liest und ein Verständnis für das eigene Entwicklungstrauma hat, dass man dann nicht da sitzen bleibt, sondern dass man weitermachen kann, dass man vor allem auch Heilwerkzeuge erleben kann. Und wenn die nicht gelingen allein, dass dann auch Adressen da sind, wo man das live machen kann in einer Gruppe über das Internet, über Zoom, gibt es Lerngruppen. Ich erkläre es auch in sehr schönen Lehrfilmen, wie das geht. Und so weiter. Also mir war wichtig, dass man damit dann nicht allein bleibt.
Ja, finde ich auch wichtig. Wer mehr wissen möchte, kann auf deiner Internetseite gucken, maike-maja-nowak.de und natürlich in dein neues Buch reingucken, was am Mittwoch kommt. Der Hund als Spiegel des Menschen, behutsame Wege zur Traumaheilung, erschienen im Mosaik Verlag. Maja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dieses schöne Interview mit dir.
Ja, ich danke dir auch, Martina.
Das war's auch schon. Nach diesem wunderschönen Gespräch mit Maike Maja Nowak möchte ich mich von euch verabschieden. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Gott entfernt Menschen aus deinem Leben, weil er Gespräche hörte, die du nicht gehört hast. Das finde ich einen großartigen Spruch. Ehrlich jetzt, das ist echt ein guter Spruch, wenn man sich mal zwischendurch fragt, warum habe ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr zu dem oder der? Nun, vielleicht hat Gott hier ein Gespräch gehört, das du nicht gehört hast oder ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall für die kommende Woche, dass ihr viele Gespräche habt, die Gott gerne hören könnte, weil ihr nur Leute um euch rum habt, die euch wohlgesonnen sind. Es wäre schön, wenn ihr den Podcast abonniert. Das könnt ihr tun, wenn ihr da oben in diesem Podcast, in dieser Maske auf Folgen oder Abonnieren klickt. Dann werdet ihr nämlich immer informiert, wenn es eine neue Folge der Martina Straten Show gibt. Und bis wir uns wieder hören, würde ich mir sehr wünschen, dass es euch gut geht und dass ihr gut auf euch aufpasst.
Radio Salü, die Martina Straten Show.